Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast.
Leute, am Ostermontag mit dem katholischen Pfarrer Stefan Hippler. Er kommt aus Bitburg in Rheinland-Pfalz, lebt seit 20 Jahren allerdings in Kapstadt und hat dort vor 17 Jahren die Hilfsorganisation Hope Cape Town gegründet. Eine Organisation, die sich um Kinder und Familien mit HIV, mit AIDS und mit Tuberkulose kümmert. Er ist gerade auf Stippvisite in Deutschland und hat sich Zeit für uns genommen. Herzlich willkommen, Herr Hippler. Herr Hippler, hier ist ganz schön kalt, oder?
Es ist viel kälter als in Südafrika. Man muss sich dran gewöhnen, wieder an Schnee, Eis, Kälte.
Wie warm ist es gerade in Kapstadt?
Es waren 28 Grad, als ich Kapstadt verlassen habe.
Ach Gott, da wäre ich jetzt auch gern. Sie leben ja seit mehr als 20 Jahren in Kapstadt, in Südafrika. Rheinland-Pfalz war lange Zeit Ihre Heimat. Ist jetzt Kapstadt Ihre Heimat? Ist das Ihr wirkliches Zuhause? Fühlen Sie sich da mehr zu Hause als in Deutschland?
Ganz klar, ja. Ich fühle mich in Kapstadt zu Hause. Ich habe manchmal das Gefühl, als ob ich in Kapstadt groß geworden wäre. Es ist wirklich ein richtiges Gefühl von Heimat, von Daheimsein. Auch die neuen Freunde, die ich gefunden habe. Also es ist wirklich, es fühlt sich wie zu Hause.
Nun sind Sie seit 20 Jahren da, sprechen da ja auch nur Englisch und sind jetzt zu Besuch in Deutschland. Wie schwer fällt Ihnen das Umswitchen zwischen Englisch und Deutsch?
Das ist manchmal am Anfang ziemlich grausam, weil ich Englisch denke. Ich träume Englisch, ich denke Englisch. Und so, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, die ersten 2-3 Tage, ich fange einen Satz in Deutsch an, denke ihn aber Englisch und dann geht das irgendwie nie zusammen und endet im Chaos.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es heute irgendwie komisch klingt, wenn Herr Hippler spricht, dann hängt das damit zusammen. Ja. Nun sind Sie ja hier... auch über Ostern, überall hängen die Ostereier, man sieht die Osterhasen als Deko. Feiert man denn in Kapstadt Ostern genauso wie hier in Deutschland?
Südafrika ist ja ein sehr christliches Land, von daher werden die Tage Karfreitag, auch Ostern, sehr intensiv gefeiert.
Und hängen die da auch überall Ostereier auf und stellen Osterhasen auf?
Ja, es gibt Osterhasen, Ostereier, es gibt alles, was es auch in Deutschland gibt.
Wofür stehen eigentlich die Ostereier an Ostern? Welche Bedeutung haben die?
Das hat mit neuem Leben zu tun. Eier legen, neues Leben entsteht. Das sind alles Bräuche, die eher aus dem heidnischen Bereich kommen und dann übernommen sind. Das Christentum war immer sehr gut, Dinge, die bereits da waren, zu nehmen und neu zu interpretieren. Und bei uns in der Eifel gab es ja den berühmten Brauch an Ostern, die Ostereier gegeneinander zu schlagen, sozusagen zu sehen, welches Osterei das stärkste Ei gewesen ist. Wir tocken die Ostereier, ja, wie wir das so schön sagen.
Und der, bei dem es nicht kaputt gegangen ist, hat gewonnen.
Der hat gewonnen, jawohl, so ist das.
Machen Sie das heute noch?
Das gibt es leider in Südafrika nicht. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich dann vermisse am Ostersonntag.
Ja. Apropos Ostersonntag, das ist ja für Christen das wichtigste Fest des Jahres. Warum ist Ostern das wichtigste Fest des Jahres für die Christen und nicht etwa Weihnachten, wie viele vielleicht denken mögen?
Ostern ist eigentlich der Grund des Christseins, das ist der Grund der Hoffnung. Ostern bedeutet Auferstehung. Das heißt im Endeffekt, Christen glauben, dass das Leben auch nach dem Tod weitergeht, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und das ist was radikal Neues gewesen, auch damals zur Zeit Jesu. Wenn man zurückschaut ins Alte Testament, Abraham, Isaak, Jakob, die haben alle nicht an die Auferstehung geglaubt. Da gab es keine Auferstehung. Erst zur Zeit Jesu kam so der Gedanke auf, ja, was passiert eigentlich, wenn man gestorben ist? Geht man dann in eine jüdische Vorstellung hatte, Sheol, so eine Schattenwelt, wo man Gott nicht preist. Und irgendwie kam die Idee, da muss es eine Gerechtigkeit geben, auch nach dem Tod. Die Taten, die man im Leben getan hat, müssen irgendwie verrechnet werden. Und dadurch kam zustande diese Idee der, ja, des Weiterlebens nach dem Tod. Und so langsam hat sich das entwickelt. Und mit der Auferstehung Jesu sozusagen hat das Christentum gesagt, ja, es geht weiter nach dem Tod. Das irdische Leben ist eigentlich nur ein Abschnitt eines Gesamtlebens in Gott.
Welche Traditionen sind Ihnen denn in der Karwoche und auch an Ostern besonders wichtig?
Die erste Tradition, die mir wichtig war, ist, dass solange ich in Deutschland gelebt habe, in der Woche immer zum ersten Mal das Motorrad herausgenommen habe und eine Motorradfahrt unternommen habe, ehrlich? Weil es war Frühling. Das, ja, war also wirklich so der Anfang, ja, der Frühlingsgefühle, die man so hat. Ansonsten ist mir wichtig, der Karfreitag, weil er ein sehr ruhiger, ein sehr gelassener Tag ist, auch von der Liturgie her. Er ist einfach bestimmt von vielen Geschichten, von vielen Texten. Dann der Karsamstag, die Ruhe, sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor Ostern. Ein ganz wichtiger Tag, einfach nochmal um Luft zu holen. Und dann Ostersonntagmorgen, meistens so 4, 5 Uhr morgens, die Osterliturgie, wenn in einer dunklen Kirche zum ersten Mal wieder eine Kerze angezündet wird und das Licht weitergegeben wird. Und eine dunkle Kirche wird plötzlich hell durch viele kleine Lichter. Das sind so Momente, die ganz wichtig sind für mich, aber ich denke auch für viele Christen, die mitfeiern.
Hat denn der Ostermontag für die Christen noch eine besondere Bedeutung?
Es gibt Ostermontag, das Evangelium der beiden Jünger nach Emmaus. Und das hat schon eine Bedeutung, weil Menschen auf dem Weg den Auferstandenen erfahren haben, so sagt die Bibel. Das heißt, Menschen, die sich aufmachen, die aufbrechen, erfahren Auferstehung neu. Von daher hat es theologisch sicherlich eine wichtige Bedeutung. Allerdings der Ostermontag natürlich auch ein Feiertag, den es nur in Deutschland gibt.
Ach so, in Kapstadt nicht?
Es gibt nicht in jedem, den zweiten Feiertag gibt es nicht in jedem anderen Land. Aha. Den gibt's, in Deutschland gibt es einen Pfingstmontag, einen Ostermontag, einen zweiten Weihnachtstag. Das sind Begriffe, die eher europäisch sind, aber nicht weltweit gelten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1986 hat er seine Priesterweihe bekommen und hat dann 5 Jahre eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz betreut. Immer weniger Männer wollen Priester werden in Deutschland. Herr Hippler, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Da gibt es viele, viele Gründe. Manche sagen ja, der Zölibat ist daran schuld, glaube ich nicht so sehr. Wir als Kirche kämpfen natürlich damit, dass wir mit Methoden und Bildern arbeiten, die aus dem Mittelalter stammen. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, sozusagen die Botschaft, die wir eigentlich in uns haben, in die Neuzeit zu übersetzen, in neue Wörter, in neue Formen zu übersetzen. Und ich glaube, für viele Menschen ist das, was wir verkünden, sehr antiquiert. Irgendwie fühlt der Mensch, da ist was Wahres dran. Aber so, wie es die Kirche bringt, so wie es gelebt wird auch in Pfarrgemeinden, ist es teilweise nicht mehr glaubhaft. Und von daher denke ich, müssen wir ganz neue Wege, eine ganz neue Sprache finden, um unseren Glauben neu auszudrücken. Und ich denke dann, wenn wir dann auch wieder relevant sind für Gesellschaft, dann werden auch wieder mehr Menschen kommen und sagen, ich möchte Priester werden, ich möchte Sinndeuter werden für das Leben.
Ich meine, Sie waren ja schon immer anders als andere Priester. Ich meine, wenn man Sie heute sieht, Sie tragen immer so eine orangefarbene Brille auf dem Kopf. Ich habe Sie noch nie ohne gesehen. Und Sie sehen eigentlich eher aus wie ein Künstler oder wie ein Musiker als wie ein Priester. Und Sie haben ja in den 80ern zum Leidwesen Ihres Chefs gegen Atomwaffen demonstriert. Und Sie haben nach 5 Jahren den kirchlichen Dienst verlassen. Was war denn der Grund für den Ausstieg so kurz nach der Priesterweihe?
Ich bin nach dem Abitur ja ins Priesterseminar, habe studiert, bin geweiht worden, bin Kaplan gewesen. Und irgendwann habe ich zumindest festgestellt, ich stehe da vorne als Jungspund und erzähle älteren Menschen, wie das Leben so läuft. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da fehlt was. Da fehlt nämlich Lebenserfahrung. Und das hat mich veranlasst, zu meinem Bischof zu gehen und zu sagen, hör mal, ich würde gern 1 Jahr Pause machen. Gut, aus dem einen Jahr sind dann 4 oder 5 Jahre geworden. Mhm. Ich würde gern das Leben einfach mal richtig erleben. Dann habe ich ganz verschiedene Dinge gemacht. Ich habe für 1 Jahr bei einer Fastfood-Kette gearbeitet, was natürlich für meine ehemaligen Pfarrangehörigen schwierig war, als plötzlich der Kaplan hinter der Kasse stand.
Das glaube ich, ja.
Ich bin nach Bosnien gegangen und habe in einem Flüchtlingscamp für Moslemflüchtlinge im Auftrag von Pax Christi gearbeitet. Ich habe in einer Krankenstation für finale Krebspatienten gearbeitet als Krankenpflegehelfer. Ich habe am Flughafen gearbeitet, im Flughafensozialdienst für minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder und habe so einfach ganz verschiedene Erfahrungen gesammelt. Und mit all den Erfahrungen habe ich mir gedacht, auch mit der Art und Weise, wie ich plötzlich Lebenserfahrung, Gotteserfahrung, all diese ganzen Dinge gesehen habe, da konnte ich wieder zurückgehen und sagen, jetzt bin ich der, der in der Lage ist, vielleicht auch anderen Menschen Sinndeuter zu sein.
Aber Sie sind ja nicht als Priester wieder nach Rheinland-Pfalz gegangen. Sie haben nicht in Deutschland hier eine Gemeinde übernommen, sondern Sie sind dann nach Kapstadt gegangen, nach der Zeit am Flughafen. Warum sind Sie weggegangen? War das so eine Art Flucht?
Ich wollte raus aus Deutschland.
Warum?
Ich habe am Flughafen zum ersten Mal in meinem Leben festgestellt, dass Deutschland auch eine Bananenrepublik sein kann, nämlich nach der Passkontrolle. Und das, was dort mit Flüchtlingen teilweise passiert, einfach gegen jedes Menschenrecht und gegen das ist, für was ich stehe.
Wieso, was haben Sie da erlebt?
Ich habe erlebt, dass Kinder festgenommen worden sind. Ich habe erlebt, dass Menschen umgekommen sind, aus Gründen, die ich nie nachvollziehen konnte. Ich habe erlebt, dass im Beisein eines Flughafenarztes ein Flüchtling ums Leben gekommen ist und anstatt ihm zu helfen, hat er Notarzt gerufen. Also vollkommen absurde Dinge.
Aber warum hat man Kinder festgenommen?
Manfred Kanter, der damals Bundesinnenminister war, hat im Prinzip Kinder, die einreisen wollten, die als Flüchtlinge auch von ihren Eltern getrennt waren, hat sich diese Entscheidung immer selbst vorlegen lassen. Und für ihn war scheinbar jedes Kind eine Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe erlebt, dass zum Beispiel einem Zweijährigen die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert wurde, weil er eine Gefahr darstellte, wobei die Mutter bereits in Deutschland war. Und bin damals auch als Rechtsbeistand mit dieser Mutter dann in diesen rechtsfreien Raum, wo das Kind festgehalten wurde, der Zweijährige. Der musste sich dann laut Gesetz einer Kinderbefragung unterziehen. Ein Zweijähriger kann ja besonders viel antworten. Und vor allen Dingen, er muss Fluchtgründe haben. Die Fluchtgründe der Mutter gelten nicht für den Zweijährigen. Und ich habe erlebt, dass ein Einzelentscheider ein Gespräch konstruiert hat, um diesem Zweijährigen die Einreise zur Asylantragstellung in die Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen. Also absolut, absolut absurde Situationen. Und ich habe mich natürlich dann auch mit Politik und auch Manfred Kanter angelegt. Ich habe ihn einen Lügner genannt, öffentlich, was dazu geführt hat, dass ich irgendwann auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen wurde wegen Schlepperei, Schleuserei und Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Warum hat man ihn denn Schlepperei und Schleuserei nachgesagt?
Da müsste man Manfred Kanter fragen.
Oh.
Ich war auf einem Fahndungsplakat von Interpol.
Warum?
Weil Manfred Kanter gut zurückschlagen konnte.
Okay, dem hat nicht gefallen, dass Sie ihn als Lügner bezeichnet haben.
Nicht nur das, sondern ich bin Flüchtlingen, die zurückgeschickt worden sind, teilweise auch nachgereist. Ich habe in der Zeit einen jungen Sudanesen adoptiert, Erwachsenenadoption, um ihn zu schützen. Und all das hat natürlich der Politik nicht gefallen, hat auch Manfred Kanter nicht gefallen. Und dann ging es richtig zur Sache. Und ich habe erlebt, was es heißt, wenn man auf der einen Seite vom Staat sozusagen an den Pranger gestellt wird. Auf der anderen Seite, wenn Rechtsradikale einen mit Morddrohungen bedrohen. Und wenn man Briefe plötzlich auswiegen muss, wo der Zünder ist, wenn man das beigebracht bekommt. Also ich habe erlebt, was es heißt, in einer Ecke zu stehen, die ziemlich brutal ist. Und das hat dazu geführt, dass ich zu meinem Bischof gegangen bin und habe gesagt, ich muss raus aus Deutschland. Ich schaffe das sonst nicht mehr. Und ich sollte eigentlich nach Mexico City gehen. Das wäre die nächste freie Stelle gewesen im Auslandsdienst. Die war dann bereits besetzt, bis ich alle meine Sachen und Angelegenheiten erledigt hatte. Und die nächste freie Stelle war Kapstadt. Ich wollte nie nach Afrika, habe sie aber dann trotzdem genommen, weil ich nur raus wollte.
Ja.
Und Kapstadt ist meine Liebe geworden.
Aber warum wollten Sie nie nach Afrika?
Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, da sind so viele Moskitos und all diese Tiere, die einem unheimlich sind.
Aber nicht in Kapstadt.
Fantasien.
Ja.
Nee, nicht in Kapstadt, aber man hat so Fantasien. Aus Südamerika wäre meine erste Wahl gewesen, aber inzwischen muss ich sagen, all das, was mir zugestoßen ist, was mir zugefallen ist, war genau richtig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
An diesem Ostermontag ist der katholische Pfarrer Stefan Hippler aus Bitburg in Rheinland-Pfalz unser Gast. Inzwischen ist er allerdings Südafrikaner, hat auch schon die südafrikanische Staatsbürgerschaft. Er lebt seit 20 Jahren dort, hat viele Jahre die deutschsprachige katholische Gemeinde in Kapstadt betreut und hat vor 17 Jahren die Hilfsorganisation Hope Cape Town gegründet, die sich um Kinder und Familien mit HIV und AIDS kümmert. Herr Hippler, Sie sagen, Südafrika hat Ihr Herz und Ihre Seele erobert. Südafrika ist Ihre Liebe. Was lieben Sie denn so sehr an dem Land?
Afrika, auch Südafrika, bringt einen zurück, denke ich, sehr unmittelbar zum Leben, zum Ursprung. Man redet ja vom Afrika-Bug, von diesem Virus, den man bekommt, wenn man Afrika einmal erlebt hat. In Afrika, auch in Südafrika, ist das Leben sehr unmittelbar. Irgendwie hat man das Gefühl, man kommt zurück zu seinen Ursprüngen. Man kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist eine Emotion, es ist ein Gefühl, es ist ein Nachhausekommen.
Was haben Sie denn in Kapstadt erlebt, was Ihnen in Deutschland wahrscheinlich nicht passieren würde?
Eine unheimliche Offenheit und Freundlichkeit von Menschen. Und zwar spontan und direkt. Man ist direkt eingeladen in Häuser, man ist direkt eingeladen in Familien. Es gibt eine Gastfreundschaft, die so unmittelbar und so direkt ist, sowohl weiß wie schwarz, also wirklich durch alle Gesellschaftsschichten durch, die ich so in Deutschland nicht erlebt habe. Und das andere ist natürlich Pünktlichkeit. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Hausbesuch hatte und wie es gute deutsche Pünktlichkeit ist. 5 Minuten vor der Zeit steht man vor der Tür. Die gute Hausfrau macht die Tür auf, guckt mich an, sagt zu früh und macht wieder zu. Damit hatte ich gelernt, also eine Viertelstunde später ist schon eine bessere Zeit, um anzukommen.
Also bin ich froh, dass Sie heute pünktlich gekommen sind. Sie waren nämlich heute auch 5 Minuten früher und ich war noch nicht da. Also das ist noch in Ihnen drin, so das Deutsche. Ich meine, wenn man 20 Jahre in Südafrika lebt, nimmt man ja auch viel dann von dem Land an. Ich glaube, für die Deutschen sind Sie fast schon Südafrikaner und für die Südafrikaner wahrscheinlich noch ein Deutscher. Was haben Sie denn von Südafrika inzwischen angenommen und was ist an Ihnen noch typisch deutsch, abgesehen von der Pünktlichkeit?
Ja, mit der Pünktlichkeit ist auch nicht mehr so, wenn ich in Südafrika bin. Bin ich auch etwas lässiger geworden, muss ich sagen. Nein, das Problem ist wirklich, wenn man 20 Jahre in einem anderen Land lebt, dass man kein richtiger Deutscher mehr ist. Also wenn ich in Deutschland bin, ich bin wirklich Südafrikaner. Und in Südafrika werde ich nie ein richtiger Südafrikaner sein, sondern immer ein Europäer, ein Whitey, ein Deutscher sein. Mhm. Also da verliert man schon so ein bisschen Wurzel, Halt. Man ist irgendwo so mittendrin. Positiv gewendet, man ist Brücke zwischen zwei Welten. Aber man selbst kann da, wenn man nicht aufpasst, schon ein Stück weit verloren gehen. Was ich merke, ist, ich bin sehr sensibel geworden, wenn Leute über Afrika reden. In vielen Vorstellungen, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, gerade auch in Deutschland, die merken an, du sprichst dauernd wir Afrikaner. Mhm. Ich identifiziere mich wesentlich mehr mit dem afrikanischen Kontinent, mit Afrikanern. Ich bin sehr sensibel geworden, wenn es um Fragen von Kolonialismus geht, von Ausbeutung geht, von Wirtschaftsfragen geht. Ich sehe, ich erlebe ja auch, wie Dinge nicht in Ordnung sind. Und meine Seite ist ganz klar inzwischen, und zwar nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen, die Seite der Afrikaner. Und ich fühle die Ungerechtigkeiten, die es im Prinzip gibt. Ich merke, wie ich auf Dinge plötzlich emotional reagiere. Und wenn ich mich frage, warum, dann merke ich, ja, weil ich aus Afrika komme.
Worauf reagieren Sie denn emotional als Südafrikaner?
Ich reagiere emotional als Südafrikaner und Afrikaner, wenn ich merke, dass Europäer mit ihrer Überheblichkeit versuchen, mir als Afrikaner wieder zu erzählen, wie die Welt tickt. Diese Überheblichkeit, die es gibt. Wenn es um wirtschaftliche Fragen geht, wenn ich Gruppen oder Komitees habe, die uns in Südafrika besuchen, wenn ich da teilweise Sprüche höre. Ja, ich habe zum Beispiel letztens vom Bundesministerium für Entwicklungshilfe jemand gehört und der sagte, wir Deutschen müssen den Afrikanern noch einmal eine neue Chance geben. Deshalb haben wir einen Marshallplan entwickelt. Mir sind die Nackenhaare hochgegangen. Mhm. Diese Vorstellung, dass Afrika hinten dran ist, dass Afrika der Kontinent der Katastrophen ist, dass Afrika der Kontinent ist, der verloren ist. Und dass das Heil im Prinzip von Europa kommt und von mir aus von Nordamerika und Kanada. Das ist mir ein Gräuel geworden.
Mhm. Was macht Afrika aus? Was könnten wir von Afrika lernen?
Afrika, da bin ich fest davon überzeugt, ist zum einen ein junger Kontinent. Wenn wir 50 Jahre weitergehen, werden wir die meisten jungen Menschen weltweit haben, mehr als Asien. Und Afrika ist teilweise so abgehangen, dass dadurch, dass auch Europäer jetzt merken, wir müssen den Lebensstil ändern, Afrika irgendwann an der Vorfront sein wird von Weltbewegungen. Mhm. Wenn es um Umweltschutz geht, wenn es um Klima geht, um all diese Fragen geht, Ernährung auch geht. Afrika wird irgendwann wieder an der Spitze stehen, weil viele Entwicklungen an ihnen vorbeigegangen sind, beziehungsweise sie nur ausgebeutet wurden. Es gibt sowas wie eine afrikanische Seele, so eine Urseele. Es gibt sowas, was einen erdet mit all dem, was was es auf Erden und überall über den Erden gibt, Ubuntu, was wir nennen. Der Mensch wird nur Mensch durch den Menschen. So diese ganze Philosophie, die steckt in der Menschlichkeit Afrikas. Und die wird irgendwann dem Global Village, wie wir es nennen, zu nutzen sein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Heute mit Stefan Hippler. Der Rheinland-Pfälzer ist Priester und lebt und arbeitet seit 20 Jahren in Kapstadt. Seit 3 Jahren gibt es dort kaum Regen und deshalb müssen die Kapstädter massiv Wasser sparen. Herr Hippler, wie viel Wasser dürfen Sie pro Tag maximal verbrauchen?
Wir dürfen pro Tag 50 Liter Wasser verbrauchen.
Wie viel ist das?
50 Liter Wasser ist 2-mal aufs Klo gehen und 1-mal 1,5 Minuten duschen.
Wow.
Und dann ein bisschen kochen und der Rest ist dann für die kleinen Dinge zwischendrin. Es ist extrem, aber es ist nicht nur Kapstadt. Kapstadt ist zwar eine Nachrichten, aber Südafrika insgesamt ist ein Land, wo es wenig Wasser gibt und wo es immer weniger Wasser gibt. Und man merkt den Klimawandel, es wird trockener in manchen Teilen, es wird feuchter, windiger, stürmischer in anderen Teilen. Es ist ein Problem. Das hat einmal zu tun mit dem Klimawandel, das hat aber auch damit zu tun, dass Minister, zum Beispiel die Ministerin für Wasser, ihr Ministerium sozusagen bankrott geschafft hat, dass es keine Maintenance gab. Maintenance ist die Instandhaltung von Leitungen und so weiter. Es wird kalkuliert, dass ungefähr 30% des Wassers verloren geht, während es durch Röhren fließt. Wir haben nicht aufgepasst. Korruption ist ja bei uns sehr groß. Das heißt im Endeffekt, das Wasser, was für neue Dämme, was für Verbesserungen gedacht war, verschwindet irgendwo. Und das führt dazu, dass wir jetzt in der Situation sind, in der wir sind. Und das heißt, ganz wenig Wasser. Auf der anderen Seite wiederum grandios. Die Stadt Kapstadt hat den Wasserverbrauch in kürzester Zeit von 1,2 Billionen Liter pro Tag auf 500 Millionen Liter pro Tag runtergeschraubt.
Wow.
Das hat noch nie eine Stadt in so kurzer Zeit geschafft. Ja. Also von daher, man sieht auch wieder so ein bisschen den Sonnenschein dort, aber wir müssen dranbleiben.
Hm.
Es hat unserem Tourismus geschadet, weil natürlich Leute sagen, wir kommen nicht, wir würden gern duschen und es scheint ja nicht möglich zu sein, oder wir wollen den Einheimischen das Wasser nicht wegnehmen. Und wer in manche Hotels geht, wird sehen, dass man die Badewanne nicht füllen kann, dass sozusagen der Stöpsel fehlt. Ja, es ist eine schwierige Situation, aber da müssen wir durch. Und Kapstadt, so denke ich wiederum, ist eine der ersten großen Städte, wo das passiert. Weitere werden folgen. Wir werden uns, was Wasser angeht, weltweit umstellen müssen. Wir werden neue Wege gehen müssen, wie wir mit Wasser umgehen. Mhm. Wasser ist das neue Öl, hat man schon vor 10 Jahren gesagt. Es stimmt.
Seit 17 Jahren setzen Sie sich in Südafrika mit Hope Cape Town für den Kampf gegen AIDS und Tuberkulose ein. Und Sie haben in einem Krankenhaus in Kapstadt auch eine Station für HIV-positive Kinder aufgebaut. In den 80ern und 90ern war in Deutschland die Angst vor AIDS sehr groß. Und es gab auch eine große Aufklärungskampagne. Und überall wurde einem bewusst gemacht, dass man keinen ungeschützten Verkehr haben soll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es im Bewusstsein der Leute heute keine ganz so große Rolle mehr spielt. Ist die Gefahr geringer geworden?
Die Gefahr ist immer noch da. Wir selber erleben immer noch dieselben hohen Zahlen an Neuinfektionen in Südafrika wie zuvor. Pro Woche infizieren sich zum Beispiel, um eine Zahl zu nennen, pro Woche infizieren sich Mädchen zwischen 14 und 24 ungefähr 2000.
Pro Woche?
Pro Woche an HIV. Wir haben ungefähr 700 Neuinfektionen pro Tag. Wir haben um die 500 Tote, die an den Folgen von HIV/AIDS gestorben sind, pro Tag in Südafrika. Das heißt, wir haben also von den Zahlen her sind wir auf einem Plateau und wir gehen nicht hoch, wir gehen nicht runter.
Hm. Wie geht die südafrikanische Regierung mit dem Thema AIDS um?
Da sind wir einen weiten Weg gekommen. Wir haben ja am Anfang kämpfen müssen, um einem Präsidenten klarzumachen, HIV verursacht AIDS. Wir haben einer Gesundheitsministerin erzählen müssen, dass rote Beete, Süßkartoffel und ein Esslöffel Olivenöl sozusagen nicht diese Pandemie in den Griff bekommt.
Das war Ihre Empfehlung?
Das war die Empfehlung von Mantu Tshabalala Simang, ja.
Gesundheitsministerin.
Der unter Thabo Mbeki, richtig.
Hm.
Wir haben auch überlebt einen Präsidenten, der sich den HIV-Virus abgeduscht hat, nachdem er ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, Jacob Zuma, in einem Vergewaltigungsprozess. Also wir sind durch viele Phasen gegangen. Inzwischen ist es so, dass Medikamente vorhanden sind. Wir haben knapp 3,8 Millionen Menschen auf Behandlung von ungefähr 7,3 Millionen, die HIV-positiv sind. Ja, das ist die größte Kohorte von Menschen auf Behandlung weltweit in einem Land. Aber wir sehen auch Resistenzen, erste Resistenzen. Resistenzen heißt, dass Medikamente nicht mehr wirken. Und wer auf die Tuberkulose schaut, da sind wir in Südafrika schon so weit, dass wir eine TB haben, die nicht mehr heilbar ist mit den Medikamenten. Das heißt, Menschen sterben wieder an TB. Von daher gibt es durchaus eine ernste Überlegung zu sagen, wir müssen aufpassen, dass nicht Resistenzen sich entwickeln, die auch im HIV-Bereich dazu führen, dass Medikamente nicht mehr wirken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Auch wenn AIDS in Deutschland nicht mehr so präsent ist wie in den 90ern, so darf man nicht glauben, dass die Gefahr zurückgegangen ist. In Südafrika gibt es weltweit die meisten HIV-Infizierten und AIDS-Kranken. Pro Woche infizieren sich 2000 Mädchen zwischen 14 und 24 mit dem HIV-Virus. Herr Hippler, worin besteht denn die größte Schwierigkeit im Kampf gegen AIDS in Südafrika?
Die größte Schwierigkeit ist, dass Aufklärung im HIV-Bereich in die Köpfe der Menschen geht, aber nicht in die Herzen der Menschen geht. Und es ist natürlich eine große Schwierigkeit, dass Menschen immer noch Nachkommen haben müssen. Wir haben das Prinzip von Ubuntu. Ubuntu heißt, der Mensch wird nur Mensch durch den Menschen. Das heißt, ich stehe in einer Kette von Vorfahren und Nachkommen. Und damit meine Vorfahren, die sterben sozusagen, ahnen werden können, muss ich bestimmte Rituale tätigen. Damit ich aber auch irgendwann mal Ahne und Vorfahre werden kann, brauche ich Nachkommen. Und Nachkommen kann man natürlich nur über ungeschützten Geschlechtsverkehr erzeugen. Von daher, da ist ein Problem. Zum anderen ist es natürlich so, dass Kondomfrage in der afrikanischen Tradition, Körpersäfte müssen fließen. Also Kondome sind nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Außerdem hat der Staat sehr lange chinesische Kondome eingeführt und die haben nicht unbedingt jeweils die Größe, die gebraucht wird in Afrika. Mhm. Also es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die es da gibt. Aber wir werden besser.
Was war denn für Sie der Auslöser, vor 17 Jahren die Hilfsorganisation Hope Cape Town zu gründen?
Es war die Anfrage meiner Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, die Kinderärztin ist, die in einem großen akademischen Krankenhaus arbeitet und die gesagt hat, Stefan, kannst du irgendetwas tun im Bereich HIV? In dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, jedes dritte Kind, was dort hineinkommt, ist HIV-positiv. Und damals, 1999, 2000, gab es keine Medikamente. Wir reden 20 Jahre in die Pandemie hinein. Es gab in Südafrika nichts im Bereich HIV-AIDS. Und wer katholisch ist, der weiß, dass ein Pfarrer immer das tut, was eine Pfarrgemeinderatsvorsitzende von ihm erfragt. Und so habe ich einfach gesagt, ja, kann ich mal reingucken. Und das war sozusagen der Beginn, ja, all dessen, was dann aus dieser Anfrage herausgekommen ist.
Sie haben inzwischen 36 Mitarbeiter. Was gehört denn zu den Aufgaben von Hope?
Die Aufgaben von Hope sind sehr vielfältig. Am Anfang war es die Frage der medizinischen Betreuung. Das heißt, wir haben Ärzte. Wir waren die zweite Organisation in Südafrika, die antiretrovirale Medikation an Kinder ausgegeben hat, die behandelt hat sozusagen nach Ärzte ohne Grenzen. Wir haben sogenannte Hope-Gesundheitsarbeiter, die in den Township-Clinics für HIV, TB, Kinder und Familien zuständig sind und dort beratend tätig sind, auch HIV-Tests durchführen und so weiter und so fort, die wiederum verknüpft sind mit den Grassroot-Projekten in den jeweiligen Township-Gemeinden, Suppenküchen, Gemüsegärten und so weiter. Das heißt, wir kreieren sozusagen wie ein Spinnennetz von Grassroot-Projekten über die Township-Klinik, über das akademische Hospital bis hin zur Universitätsklinik. Nachdem der Staat 4 Jahre später dann auch angefangen hat zu behandeln, haben wir uns neue Arbeitsfelder gesucht. Wir haben einen Notfallfonds. Wir leihen unsere Ärzte aus an den Staat, an Schwerpunktkliniken, wo es Kinder-HIV, Familien-HIV gibt. Wir gehen mehr und mehr in den Bereich frühkindliche Entwicklung hinein, ausgehend von der Tatsache, dass HIV-positiv geborene Kinder im Endeffekt langsamer wachsen, also mehr stimuliert werden müssen. Wir haben sehr viele junge Mütter, 15, 16 Jahre alt. die auch erstmal lernen müssen, Mütter zu sein. Und dann hat man ein Kind, was langsam sich entwickelt. Also die ganzen frühkindlichen Entwicklungsfragen sind für uns sehr wichtig geworden. Es gibt ein Programm im Western Cape, The First 1000 Days, die ersten 1000 Tage. Da sind wir dran beteiligt. Einer unserer Ärzte ist sogar ein Trainer inzwischen für das Programm. Ausgehend davon war dann plötzlich die ganze Frage der Sozialarbeit. Wir haben inzwischen einen Sozialarbeiter, versuchen einen zweiten jetzt anzustellen, weil die Frage ist, nur medizinisch zu behandeln, nur nach medizinischen Indikationen zu schauen, ist zu wenig. Wie sieht das zu Hause aus? Gibt es genug zu essen? Wie sieht das mit dem Kind aus? Kann es zur Schule gehen? Hat es Schuluniform? Kriegt es Kindergeld? All diese Fragen. Das heißt, mehr und mehr versuchen wir holistisch zu sehen, geht es dem Kind, was entweder infiziert ist oder betroffen ist von HIV, geht es dem Kind gut? Und betroffen von HIV heißt zum Beispiel, die Mutter kann HIV-positiv sein, aber das Kind kann negativ sein.
Viele denken ja, wenn die Mutter HIV-positiv ist, ist das Kind automatisch auch HIV-positiv.
Nein, es ist nicht so. Jedes dritte Kind nur von einer HIV-positiv geborenen Mutter ist HIV-positiv, ohne Behandlung. Und wenn man Mütter behandelt, dann kann man diese Rate reduzieren. Als wir angefangen haben, war die Rate ungefähr 33% der Kinder waren HIV-positiv. Wir arbeiten inzwischen in den Entbindungsstationen. Im Tigerberg zum Beispiel 650 plus Geburten pro Monat. Jede Mutter, die reinkommt, wird nochmal getestet, wird geguckt, ist sie positiv. Wenn sie positiv ist, wird sie auf Behandlung gesetzt vor dem Geburtsvorgang. Und das Baby wird direkt behandelt nach der Geburt. Mhm. Und wir haben die Rate runtergedrückt von 33% auf 1,3%.
Okay.
Das ist eine der wenigen Erfolgsmeldungen, mit denen man wirklich gut ins Bett gehen kann und sagen kann, wir haben was geschafft.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Die HIV-Situation in Südafrika ist wirklich katastrophal. Jeder fünfte Südafrikaner zwischen 15 und 49 Jahren ist infiziert. Jeder fünfte. Besonders schlimm ist die Lage in den Townships, auch am Rand von Kapstadt, wo es viele Townships gibt. Und Pfarrer Hebler besucht diese Townships sehr oft. Herr Hebler, wie sieht denn das Leben in den Townships aus?
Es ist ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, ob man es zu was gebracht hat, weil Townships sind ja wie Vororte. Da gibt es Leute, die haben es zu was gebracht, die wohnen im Steinhaus oder haben eines der Government, der Regierungshäuser bekommen und leben darin. Und dann gibt es ja diesen anderen Bereich, wo Leute eher sich selbst ihr Haus basteln sozusagen. Und wie sieht das Leben aus? Man versucht zu überleben, meistens über Kindergeld, über soziale Zahlungen des Staates. Von 52 Millionen Menschen sind fast knapp 18 Millionen Menschen leben von Stütze.
Das ist viel.
Ja. Und man sagt, dass ungefähr 40% der Südafrikaner unter der Armutsgrenze leben.
Wo liegt die Armutsgrenze?
$2 pro Tag.
Und die liegen drunter?
Ja. Das heißt, wir haben wirklich extreme Armut. Und hinzu kommt dann, dass natürlich viele Kinder in die Welt gesetzt werden. Kinder sind Altersversorgung. Kinder bringen Kindergeld, also Einnahmen auch herein. Und von daher haben wir viel Kindersegen. Kinder müssen zur Schule gehen, müssen dann aber Schuluniform haben, sie müssen Schulgeld haben und so weiter und so fort. Obwohl es Schulpflicht gibt, entdecken wir mehr und mehr Kinder, die nie eine Schule von innen gesehen haben. Man geht davon aus, dass 50% der Kinder im Laufe der ersten Schuljahre irgendwann nicht mehr zur Schule gehen. Das heißt, sie sind erst sowieso schon mal verloren für Gesellschaft, für Arbeitsmarkt, für alles. Es ist pure Armut. Es ist ein Stück weit Hoffnungslosigkeit.
Und das bedeutet für das Aufwachsen der Kinder?
Das bedeutet für das Aufwachsen der Kinder, dass wir sehr viel Missbrauch haben von Kindern. Wir haben sehr viel Vergewaltigungen in Familien. Ich glaube, die Zahl liegt ungefähr bei 150 pro Tag Vergewaltigungen, die gemeldet werden in Südafrika. Wir haben sehr viel Kindesmissbrauch. Und zwar Kindesmissbrauch nicht nur durch Vergewaltigung, auch durch Vernachlässigung. Mütter sind überfordert oder Mütter kriegen Kinder und wissen gar nicht, was damit anfangen können. Irre Situationen, wo ich immer denke, wenn ich an meine Ausbildung denke, da habe ich nichts von gelernt.
Mhm.
Da stehe ich da und muss nochmal ganz neu anfangen, Dinge neu zu lernen, wo ich dachte, die gibt's nicht.
Mhm. Sie müssen sich ja teilweise auch mit den Gangsterbossen auseinandersetzen. Ne? Warum ist das notwendig?
Teilweise in den Townships, in denen wir tätig sind, gibt es Gangs, es gibt Gangsterbosse. Und die Gangs sind sozusagen die Caritas, die Polizei, die Bösen und die Guten in einer Person sozusagen. Und wenn man was will oder wenn es Probleme gibt, dann bespricht man das mit dem Gangboss. Und da geht es dann um Fragen, wenn zum Beispiel wieder viel zu viel geklaut worden ist von unseren Properties oder wenn es Probleme gibt. Man muss sich mit den Menschen auseinandersetzen, die da sind, die das Sagen haben, die das Leben der Menschen bestimmen. Das sind einfach Realitäten. Ich kann jetzt alle sagen, das ist eigentlich gut und das ist böse und man sollte nicht mit Menschen, die eigentlich mit Drogen handeln und viele andere böse Dinge tun, man sollte mit denen ja gar nicht umgehen. Aber Realität ist, dass diese Menschen das Leben der Menschen, mit denen ich auch zu tun habe, bestimmen.
Hm.
Und von daher muss ich mich auf sie einlassen, auch da. Ich sehe zuerst den Menschen. Jeder Gangboss will ein guter Mensch sein
eigentlich. Wie kann ich das denn verstehen?
Das ist einfach so. Ich denke, was man verlieren muss und was ich verloren habe wirklich in Südafrika, ist dieses schnelle Urteilen. Ich gehe erstmal in eine Situation rein, ich begegne erstmal einem Menschen. Und dann gucken wir mal.
Hm.
Und ich habe weder dann eine Emotion im Sinne von, du bist ein ganz Schlechter und jetzt will ich was von dir oder ich will dich bekehren oder was auch immer. Sondern einfach erstmal nur als Mensch einem Menschen begegnen, ohne zu urteilen. Und das öffnet Türen.
Das fällt vielen schwer, nicht schon innerlich ein Urteil zu fällen. Das machen die meisten von uns, wenn sie mal ehrlich sind, fällen ganz schnell ein Urteil.
Ich weiß das, aber das ist, damit hätte ich verloren.
Ja.
Und das ist nicht so, dass ich das für mich gedacht habe. Dass ich gesagt habe, Stefan, du darfst kein Urteil fällen. Sondern das ist etwas, was mir in Afrika zugewachsen ist. Dass ich in Situationen reingehe, viele verschiedene Situationen reingehe, viele verschiedene Menschen treffe, ohne mir ein Urteil zu erlauben. Ich begegne erstmal. Und diese Begegnung kann andauern. Und ich habe immer noch kein Urteil gefällt. Und ich finde das unheimlich entlastend. Es ermöglicht mir auch, mit Menschen zu sprechen, wo ich vielleicht früher gesagt hätte, die packe ich nicht an. Es ermöglicht mir aber auch, Dinge zu erreichen, die ich sonst nicht erreichen würde. Wenn Menschen merken, dass man einfach nur das Gegenüber wahrnimmt, ohne zu urteilen. Wenn man einfach reingeht und sagt, das ist die Realität, das sind wir beide jetzt, was machen wir damit? Dann können Wunder passieren. Dann kann wirklich Begegnung passieren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Er sieht viel Armut, er sieht viel Elend, viel Leid und auch viel Gewalt. Herr Hippler, was macht das mit Ihnen? Empfinden Sie nicht auch manchmal unglaublich viel Wut?
Natürlich bin ich manchmal wütend. Natürlich denke ich manchmal, verflucht nochmal, das könnte eigentlich anders laufen. Aber letztendlich ist es wirklich eine Gnade, so viele verschiedene Dinge erleben und erfahren zu dürfen. Ich glaube, ich bin noch nie so zufrieden in meinem Leben gewesen, wie in dieser Situation in Südafrika, wo ich wirklich Dinge bewegen kann, wo ich mit Menschen mitleiden, mitfreuen kann, wo ich mitleben kann, wo Dinge miteinander geteilt werden können, die ein Stück weit die Verbundenheit, die man mit Menschen hat, auch sehr, sehr deutlich macht. Für mich ist das wirklich eine Gnade, in dieser Zeit an diesen Orten tätig sein zu können. Ich glaube, ich hätte diese Zufriedenheit nie in Deutschland erreicht. Es ist genau der richtige Ort und die richtige Zeit, denke ich.
Wenn Sie aber vergewaltigte Kinder sehen, wenn Sie erfahren, dass Kinder sterben, wie reden Sie dann mit Gott? Also wie vereinbaren Sie das mit Ihrem Glauben?
Ich müsste wütend auf Gott sein, wenn ich ein sehr kleines Gottesbild hätte. Nämlich ein Bild hätte, dass er da oben sitzt und er könnte das ja verhindern. Das habe ich lange ad acta gelegt. Mein Gottesbild ist ein ganz anderes geworden. Ich glaube nicht daran, dass wir gegenüber einer göttlichen Figur sitzen und sozusagen mit Bitten und Flehen und wenn er gut gelaunt ist, dann hilft er mir und dann hört er mich wieder nicht. Was wäre das für eine mickrige Figur? Ich glaube, dass wir im Endeffekt alle Anteil am Göttlichen haben. Dass in jedem Menschen es einen göttlichen Funken gibt. Dass wir alle danach jürnen, ganz und ganzheitlich zu werden. Und dass wir einander helfen müssen, diese Ganzheitlichkeit zu erreichen, zu erleben. Und von daher, wenn ich solche Situationen sehe, dann fluche ich schon mal. Aber im Endeffekt geht es nicht darum, jemand da oben sozusagen schuldig zu sprechen, sondern zu gucken, wie kann man heilen? Wie kann man dieses verschüttete göttliche Fünkchen auch in einer solchen Situation wieder zum Leuchten bringen, dass Menschen Mut schöpfen, dass solche Dinge nicht mehr passieren? Ein ganz, ganz anderer Ansatz. Ich weiß nicht, ob man es verstehen kann, aber...
Oh ja, doch, sehr gut.
Das ist, wie ich an so Situationen rangehe. Ja, und dann ist es meine Aufgabe, mit meinem göttlichen Teilchen sozusagen Heil zu bringen. Soweit ich kann. Jeder in seinen Grenzen.
Die Kirche duldet ihre Arbeit, mit der sie ja auch heilend unterwegs sind. Ja, nur zähneknirschend. Die legt ihnen zum Teil sogar Steine in den Weg. Sie haben vor 10 Jahren ein Buch über den Kampf gegen AIDS in Afrika geschrieben. Das heißt Gott, AIDS und Afrika. Und die Bischofskonferenz hat ihnen verboten, damit auf Lesereise zu gehen oder in Talkshows zu sprechen. Womit hat die Kirche denn das begründet?
In dem Buch beschreibe ich eine Reise der, ja, eine Delegation der Deutschen Bischofskonferenz. Und die Bischöfe kommen, oder manche der Bischöfe kommen nicht so gut weg, wie sie vielleicht gewollt haben. Und Kritik zu üben an Bischöfen war in der Zeit auch von Benedikt nicht unbedingt das, was man sich traute. Und so kam es zum Konflikt. Den muss man aushalten. Es war nicht einfach. Mein Vertrag als Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde wurde nicht verlängert. Das heißt, abgestraft worden bin ich. Mein Bischof Stefan Ackermann aus Trier hat mich dann aber weiter in Südafrika gelassen. Ich glaube, gegen den Widerstand vieler seiner Mitbrüder. Aber ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil ich immer noch denke, das ist die Stelle, wo ich hingehöre. Mhm. Und man muss durch Konflikte durchgehen. Es kommt zwar ab und zu dann der Gedanke auf, wäre es nicht besser, wenn du diese Kirche verlässt. Aber ich denke, dass diese Kirche, diese meine Kirche, so viele positive Dinge hat. So viele Grundgedanken hat, die positiv sind. Man muss sie halt nur neu erzählen, neue Sprache finden und so weiter und so fort.
Was sind das für positive Grundgedanken, die Sie nicht gehen lassen?
Es ist das zum Beispiel das Konzept, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass es einen Sinn gibt im Leben, dass es einen roten Faden gibt in jedem Leben, dass es auch eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt, wie immer auch das sein wird. Es ist die Universalität der katholischen Kirche. 1,2 Billionen Menschen, die irgendwo, mit Unterschieden natürlich, aber in dieselbe Richtung marschieren. Und wenn diese 1,2 Billionen Menschen, stell ich mir mal vor, alle zusammen zur gleichen Zeit das Richtige tun würden, es könnte diese Welt verändern. Also von daher eine unglaubliche Sprengkraft. Auferstehung, Ostern, das Versprechen, dass das Leben weitergeht, dass das Leben wirklich Sinn macht. Ich meine, was gibt es Schöneres? Also von daher, all diese Dinge sind da. Man muss sie nur umsetzen ins konkrete Leben. Hm. Und man darf keine Angst davor haben, dann auch einmal über Dinge zu streiten. Leider ist es in der katholischen Kirche so wie in jedem Betrieb. Wenn die Chefs böse sind, dann ist das nun mal so. Und dann hat man relativ wenig Chancen. Und trotzdem darf man sich davon nicht irgendwie entmutigen lassen, sondern man muss weitergehen. Man muss für seine Überzeugung einstehen. Und ich denke, dadurch, dass wir mit Franziskus einen neuen Papst bekommen haben, hat sich natürlich auch meine Situation verändert.
Papst Benedikt hatte ja an diesem Kondomverbot festgehalten. Wie sieht denn Papst Franziskus das?
Er hat sich noch nie eindeutig dazu geäußert. Und das ist auch richtig so. Es ist kein Hauptproblem der katholischen Kirche, über Empfängnisverhütung zu sprechen, glaube ich. Benedikt hat sehr stark festgehalten. Ich meine, wir hatten 27 Jahre Johannes Paul II., dann hatten wir Benedikt. Wir hatten natürlich auch eine Zeit der Starre, des Zurückdrehens des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und dann sind natürlich Leute wie ich, sind natürlich da verloren.
Ja, Leute, die mit Kondomen in die Townships gehen und die da verteilen.
Das kommt erschwerend hinzu. Ja. Aber ich denke, wir erleben jetzt auch unter Franziskus einen neuen Frühling. Wir erleben plötzlich, dass Kirche anders gesehen werden kann, dass jemand, der aus Südamerika kommt, auch Weltkirche anders sieht. Dass plötzlich die Barmherzigkeit wieder im Vordergrund steht. Dass diese Menschlichkeit wieder im Vordergrund steht. Dass es nicht nur um Gesetze geht oder das Befolgen von Gesetzen geht, Kirchengesetzen und anderen Gesetzen geht, sondern dass es darum geht, den Menschen in seiner ganzen Würde, in seiner ganzen Größe, aber auch in seiner ganzen Unbarmherzigkeit zu sehen und damit umzugehen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Hippler, wie hat Nelson Mandela auf Sie gewirkt?
Also der Mann war ein Wow-Faktor. Ich muss es einfach sagen. Ich hatte die Gelegenheit, ihn zu treffen. Ausgewählt 10 Leute, die mal kurz mit ihm reden durften. Und allein seine Präsenz. Ein Mann, dessen Präsenz man spüren konnte. Also da war was. Das habe ich ganz selten.
Also eine ganz besondere Aura.
Richtig. Wo man merkt, der Mann weiß, wer er ist. Der Mann weiß, wo er herkommt, wohin geht. Das ist jemand, eine Persönlichkeit. Und zwar, die ausstrahlt, ohne etwas sagen zu müssen. Und wir haben uns kurz unterhalten über die Arbeit, über HIV, über Kirche. Er war ja nicht unbedingt zu kirchlich gesinnt, aber er hatte schon seine Ethik und fand die Arbeit der Kirchen wichtig, hat mich ermutigt. Und was mir besonders gefallen hat, am nächsten Morgen hatte ich die Gelegenheit, da gab es ja dieses Konzert in Kapstadt für Mandela. Mhm. Und ich durfte mit den ganzen großen Musikern und ihm nach Robben Island gehen. Und er hat
da, wo er 27 Jahre inhaftiert war.
Inhaftiert war. Und er hat dort eine kleine Rede gehalten vor seinem Zellenblock. Und das sind Erinnerungen, muss ich sagen. Ja, das ist so einprägsam gewesen. Da schwang auch eine Ehrlichkeit. Das war einfach nur glasklar, ohne Schnörkel. Ja, und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe oder machen durfte.
Wann geht's wieder zurück nach Südafrika?
Erst in 4 Wochen. Ich gehe jetzt noch auf ein Schiff für eine Woche, betreue dort noch ein paar Passagiere.
Also nicht etwa Urlaub machen?
Nein, nicht Urlaub machen, sondern betreue noch ein paar. Für eine Woche bin ich Bordgeistlicher auf einer kleinen Kreuzfahrt. Eine ganz andere Welt. Und dann geht es noch 10 Tage nach Amerika. Wir haben ja auch Kontakte nach Amerika, nach Dallas, Texas. Wir haben einen kleinen Verein in Dallas, Texas gegründet, Hope Cape Town, USA, weil wir auch international arbeiten, auch von der Forschung her arbeiten. Und dort gibt es noch viele Begegnungen, vor allen Dingen auch mit Universitäten, die Interesse haben, Studenten nach Südafrika zu schicken.
Wenn Sie jetzt auch an Bord des Kreuzschiffes für eine Woche unterwegs sind und da auch Passagiere geistlich begleiten, mal ehrlich, tragen Sie dann auch immer Ihre Sonnenbrille auf dem Kopf?
Ja, ich trage das auch, wenn ich an Bord bin, allerdings nicht zum Gottesdienst. Das ist etwas, wo ich glaube, ich meine Mutter Albträume hat, dass ich irgendwann vergesse, diese Brille abzusetzen, wenn ich Gottesdienst halte.
Aber was hat's mit der Brille auf sich? Sie nehmen sie nie ab. Ich habe sie noch nie ohne diese Sonnenbrille gesehen.
Also ich nehme sie im Bett ab, durchaus. Ich schlafe ohne Sonnenbrille. Aber in Südafrika ist es immer so, viel Sonne. Also von daher hat sich das irgendwann eingebürgert, dass ich diese Brille aufhabe, immer dabei habe. Und was man auf dem Kopf trägt, das vergisst man auch nicht.
Aber Sie haben das auch bei der Hauptgala abends auf der Bühne an. Und richtig, auch hier, wo die Sonne gerade nicht scheint, im Radiostudio.
Ich vermute, jeder Pfarrer hat auch eine Macke.
Also es ist ein Wiedererkennungszeichen.
Sozusagen.
Der Pfarrer mit der Sonnenbrille. Wenn Sie zurückgehen nach Südafrika, was werden Sie dann aus Deutschland mitnehmen?
Ja, Gummibärchen.
Gummibärchen, warum?
Ich liebe Gummibärchen und man soll ja keine Werbung für eine Marke machen, aber es gibt bestimmte Gummibärchen, die ich mitnehme. Und es gibt eine bestimmte Sorte von Schokolade, die ich ebenfalls mitnehme.
Also Sie sind so ein ganz Süßer.
So ist es.
Also es ist ja so, unsere Gäste bekommen ja am Ende der Sendung immer ein Geschenk. Und ich habe, weil ihre Liebe zu Gummibärchen hat sich auch zu mir herumgesprochen. Ich habe hier Gummibärchen für Sie. Ich habe Schokolade für Sie.
Passt.
Das ist Haselnussvollmilch. Dann habe ich eine Cola, weil mir wurde erzählt, dass Sie ständig Cola trinken.
Stimmt.
Und Malzbier, also ja. Alkoholfreies. Das ist ja Zuckerbombe hoch 10. Aber wurscht, Sie sagen ja, irgendeine Sünde muss man ja haben. Was hat es mit der Cola und mit dem Malzbier auf sich?
Also Malzbier habe ich immer gern getrunken, schon als Kind. Von daher scheint das eine frühkindliche Störung zu sein, die sich fortsetzt.
Also es ist kein Bier, ne? Also es ist was Alkoholfreies.
Das ist wieder Malz, richtig.
Ja, genau.
Das gab es auch in Bitburg. Ich bin ja aus Bitburg, Bitter in Bitt. Da gab es ja auch ein Malzbier. Das habe ich immer gern getrunken. Und Cola, ich glaube, ich brauche immer wieder den Zuckerschub, um weiterlaufen zu können.
Bei der Energie, die Sie verbrauchen, kann ich mir das vorstellen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich auf Ihrem kurzen Besuch hier in Deutschland Zeit für uns genommen haben. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gesundheit, damit Sie lange weitermachen können, damit Sie noch lange Menschen inspirieren können, Ihnen Hoffnung geben können und alles Gute für Sie. Danke, Stefan Hippler.
Dankeschön.